Einen wunderschönen guten Morgen. Freue mich, Sie, euch alle hier zu sehen. Herrliches Wetter draußen. Geht eigentlich wieder so richtig das Atmen durch. Ich genieße das, nachts kalt, morgens noch nicht warm, aber dann taut der Tag immer mehr auf. Und ich hoffe, dass mit dem Auftauen das schon einigermaßen geklappt hat, dass Sie wach sind, dass ihr wach seid. Und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wie wir das immer tun, mit der Erwartung, dass Gott mitten unter uns ist. Und in der letzten Predigt hat Arne Völke gesagt, Heiligung ist gottgewollte Erneuerung. Das ist mir damals letzte Woche so durchgegangen, Erneuerung, Gott gewollte Erneuerung. Gott möchte immer etwas Neues in uns schaffen, etwas verändern, uns weiterbringen, uns etwas klar machen, sich selber zeigen, wie er ist, wie wir sein sollten. Wir haben heute das Thema Liebe und Verantwortung. Bei Liebe und Verantwortung, da kann man so viel Gutes tun, da kann man so viel verkehrt machen. Da sind eigentlich ja viele Dinge vielleicht klar und doch viele Fragen im Unklaren. Ich bin gespannt, wir hören nachher noch ein bisschen mehr dazu, natürlich auch durch die Predigt. Was ist heute der Kern eigentlich von diesem Gottesdienst sein soll, von dem Thema Heiligung praktisch, Liebe und Verantwortung. Heiligung praktisch, habe ich gedacht, ich bringe euch einfach mal was mit. In der vergangenen Woche, überall ist es euch auch wahrscheinlich begegnet, überall Herzen, Blumensträuße mit Herzen drin und Valentinstag hier, Valentinstag da, nur Valentinstag in der Gemeinde ist ausgefallen. Das lag an der Referentin, die einen Unfall hatte. Und wir greifen aber in diesem Gottesdienst Teile dieses Themas auf. Und ich habe mir gedacht, ich bringe euch auf jeden Fall mal Herzen mit, damit ihr die Valentinstag vielleicht keins bekommen habt oder wie auch immer, zumindest jetzt eins habt. Ihr dürft das durch die Reihen gehen lassen und die Letzten, entweder draußen oder wer der Letzte hier drinnen ist, bringt eine Schachtel hoch zu den Kindern. Aha, da steht der, der Martin schon, genau. Und die andere kommt nach unten zu den Kindern, gleichzeitig mit der Einladung, dass nächste Woche Familienzeit ist und dass wir jetzt schon an unsere Kinder denken und alle, die da sind, und dann nächsten Sonntag gemeinsam Gottesdienst feiern. Arne, genau, du darfst den einfach schon mal nehmen und wir fangen hier an. Behalten, essen, weiterschenken, wie auch immer, dürft ihr machen, wie ihr wollt. Liebe und Verantwortung heißt auch, andere zu Wort kommen lassen. Wir haben wichtige Dinge, die wir in der Gemeinde tun wollen. Wir haben Gedanken zum Gebet und dazu sagt uns Christel Knieps was und Rolf Zyrus.
Ja, eins. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Christel Knieps und ich stehen heute Morgen hier für das Team von Mitarbeitern, die Gebetstage und Ähnliches in unserer Gemeinde vorbereiten, gestalten. Für viele von uns ist ja Gebet ein Stück Aufgabe, manchmal auch Pflicht. Wir empfinden das aber auch ganz stark als ein Vorrecht zu beten. Das ist etwas ganz Besonderes, beten zu können und im Gebet Erfahrung machen zu können. Und wir haben zwei neue Dinge in diesem Jahr auf dem Herzen. Und eine davon wird später die Rede sein. Es wird einen Gebetsraum geben während der Osterzeit, wo normalerweise der Ostergarten wäre. Da gibt es später Informationen zu. Eine andere Sache betrifft diesen und andere Gottesdienste. Und dazu wird Christel uns etwas sagen.
Ja, schönen guten Morgen. Einige kennen mich und die wissen, dass ich eine Beterin bin und Gebet muss nicht trocken sein. Also das ist echt eine tolle Sache. Und hier in der Gemeinde wird auch gebetet. Also Dienstag sind hier ganz treue Leute, die hier beten, also wirklich. Und sonntags morgens wird hier auch gebetet und viel, viel. Aber Gebet ist nie genug. Und diese Sache ist aus dem Gebet entstanden. Und wir möchten einfach für die ganzen Sachen, die hier geschehen in der Gemeinde, die Predigten, die Pastoren, die Kinderarbeit, die Mitarbeiter, alle wollen wir einfach umbeten. Und deshalb wollen wir das anbieten ab März, dass wir so während des Gottesdienstes in einem Raum sind. Und die Monika Krell hat uns ihr Büro zur Verfügung gestellt, finde ich auch toll. Rolf sagte gleich eine offene Tür. Und da wollen wir beten. Und im April, nächste Woche, machen wir das auch schon. Und die Liste ist hier ab März. Und ich stehe nachher mit der Dagmar Marbach draußen. Und wer Fragen hat, den wir da begeistern können, und ich weiß auch, dass wir schon junge Frauen begeistern konnten, die können dann zu mir kommen. Ganz, ganz kurz.
Darf ich noch was fragen? Ach so. Christel, du lädst da ein zum Gebet, aber du hast auch selber was erlebt mit Gebet. Magst du da was zu sagen?
Ja, also es ist ganz aktuell und ich habe euch ja eine Mail geschickt, dass am Samstag ein Gebetstag für Deutschland war in Lüdenscheid. Und ich wollte dahin, ich war auch da. Aber am Freitag lag ich wirklich im Bett wie eine ausgequetschte Zitrone und ich fühlte mich, als ob ich 40 Fieber hätte. Und ich habe echt gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ne? Und so nach dem Motto, 3 Tage kommt sie, 3 Tage bleibt sie, 3 Tage geht sie, sag ich, das geht nicht, habe ich die Dagmar Marbach angerufen. Dagmar, irgendwas stimmt da nicht, da möchte jemand, dass ich nicht zum Gebet gehe. Die hat gebetet und wisst ihr was? Es ging mir wirklich besser. Also ich bin immer noch ein bisschen angedetscht, aber ich konnte beten und das war so eine gute Zeit. Und wer Interesse hat, der kann mich fragen, wie das war.
Super. Vielen Dank, Christel. Tom, jetzt sag du uns, was wir tun.
Jetzt sag ich, was ihr tut. Wir wollen natürlich beten, auch für diese ganze Initiative, für das, was wir vorhaben. Aber wir beten auch immer wieder für unsere Missionare, für die Leute, für die wir Verantwortung übernommen haben, die rausgehen in fremde Länder, an fremden Orten. Und so ist diesmal, diesen Sonntag für Familie Pascha, wollen wir beten, die in Duisburg sind, dort eine Arbeit machen und in der Verantwortung auch im Gebet stehen. Und dafür betet Rolf Zyrus jetzt auch. Und nähere Informationen stehen auch auf dem Gottesdienstflyer dazu.
Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir diesen Gottesdienst hier feiern, in dem Vertrauen und Wissen, dass du hier bist. Durch deinen Heiligen Geist und durch Jesus Christus bist du in unsere Welt und uns nahe gekommen. Und danke, dass das ein einzigartiges Vorrecht, ein Wunder ist, dich erleben zu können, erfahren zu dürfen, zu erleben, dass Glaube mehr ist als nur ein Bekenntnis, als nur Gedanken und Worte, sondern Beziehung mit dir. Danke, dass wir das in diesem Gottesdienst feiern und erleben. Danke, dass du hier bist. Und danke, dass du auch bei all denjenigen bist, die gerne hier wären, nicht sein können. Danke, dass wir als Gemeinde verbunden sind durch dich mit vielen anderen Christen. Amen.
Amen.
Und jetzt bete ich noch für Paschas. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir mit Sonja und André verbunden sind seit vielen Jahren, dass wir sie als Missionare in Brasilien begleitet haben. Sie sind jetzt in Rheinhausen und dort ist André im Pastorendienst. Wir danken dir, dass sie in letzter Zeit viele neue Gäste im Gottesdienst hatten, auch deutsche, junge Leute. Wir bitten Jesus, dass sie ankommen in der Gemeinde und dass sie im Glauben wachsen und dass sie auch in Beziehungen hineinfinden, untereinander und in der Gemeinde. Danke, dass es für Kinder einen internationalen Treffpunkt Amigos gibt, in dem sich die Kinder wohlfühlen. Wir bitten dich aber, dass diese internationalen Kinder, Kinder aus internationalen Familien, dass die wirklich auch integriert werden, ihren Platz finden in der Gemeinde, dass sie dazugehören. Danke, dass es eine Theatergruppe in dieser Gemeinde in Rheinhausen gibt. Und wir bitten dich, dass in der Theatergruppe auch Jesus, du wirklich immer mehr so im Fokus bist, im Zentrum bist. Danke für André und Sonja, dass sie sich dieser Aufgabe, dieser Gemeindearbeit in Rheinhausen stellen. Wir bitten dich für sie auch zusammen mit Andressa, die immer wieder auch Hilfe und Unterstützung braucht, ihre Tochter, dass du Paschas rundum segnest, sei du ihnen nahe. Amen.
Jetzt habe ich auch noch was für euch, und zwar eine Einladung. Am Dienstag, den 26. Februar diesen Monats, jetzt sollte genau der Flyer kommen, der auch draußen ausliegt, More Than Gold. Daniel Diaz wird ja über sein beachtliches, staunenswertes, seltsames, ja, spannendes Leben berichten. Daniel Diaz ist, genau, jetzt gehen die Herzen nach unten. Kriegt er von da hinten ein Zeichen. Daniel Diaz ist mehrfacher Goldmedaillengewinner im Schwimmen bei den Paralympics von der brasilianischen Nationalmannschaft. Ich habe gestern einen Brasilianer getroffen und habe gefragt, hör mal, kennst du den? Oh, sagt er, ja klar, den kenne ich. Ich sage, woher kennst du den? Ja, von Brasilien, von den Nachrichten und so weiter. Also der hat einen Riesenstand und dieser Mann gibt 3 Vorträge in Deutschland. Den einen bei dem christlichen Führungskräftekongress in Karlsruhe, dann bei den AK Ladies Open, das ist ein Weltranglistenturnier in Altenkirchen und in unserer Gemeinde. Also, die Einladung, mal solch einen Mann zu hören, alles wird übersetzt. Ich glaube, er spricht nicht so viel Deutsch, aber alles wird übersetzt. Er ist zusammen mit ein paar anderen Sportlern hier aus der Region, die unter anderem auch bei Olympia mit daran teilgenommen haben. Herzliche Einladung am 26. Februar, 19 Uhr, hier in der Gemeinde. Das ist die eine Bitte, dass ihr kommt. Die andere Bitte ist, ich würde euch bitten wollen, dass ihr noch Flyer mitnehmt und verteilt. Wirklich in Nachbarschaft, in Sportvereinen, überall da, wo ihr seid, weil ich es wirklich als sehr lohnenswert empfinde. Und dann habe ich noch eine Bitte. Ich brauchte noch ein paar Helfer. Und zwar vorher, die mithelfen, Tische, Stühle zu schleppen, den Saal zu stellen, vielleicht nachher bei den Getränken ein bisschen dabei zu sein und nachher wieder aufzuräumen. Also ich würde mich riesig freuen, wenn der eine oder andere oder möglichst viele sich nach dem Gottesdienst bei mir melden würden. Wir werden das nächste Lied singen. Dir gehört mein Lob. Dabei werden wir die Kollekte einsammeln. Ich habe gerade erfahren, dass wir nicht mehr für die Heizung sammeln müssen. Ja, weil es ja mittlerweile schon so draußen so schön warm wird und wir gar keine Heizung mehr brauchen im Sommer. Nein, stimmt natürlich nicht. Stimmt natürlich nicht. Nein, 28.000 Euro sind tatsächlich zusammengekommen. Und das ist, glaube ich, einfach mal ein Applaus, den wir uns selber geben können, wirklich wert. Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt aufhören sollt zu spenden, weil es sind noch ganz, ganz viele andere Aufgaben in der Gemeinde. Und von daher dürft ihr das gerne tun. Dir gehört mein Lob. Wir singen.
Selbst wenn ich im Dunkeln stehe.
Ja, Donnerstag war eigentlich Valentinstag. Nee, war nicht eigentlich. Es war Valentinstag, nur in unserer Gemeinde nicht. Eigentlich wollte ich nämlich jetzt so von Valentinstag unserer Gemeinde, von dem, was dort besprochen worden ist, rüberleiten zu dem, was auch in unserem Predigtext vorkommen wird. Ich weiß nicht, ob ihr im Gemeindeflyer schon gelesen habt und geguckt habt, welchen Predigtext oder Texte wir heute haben. Es geht um Ehelosigkeit und um Ehe. Und die Korinther damals, die hatten ja auch viele Fragen, glaube ich, an den Paulus gehabt und haben ihm Briefe geschrieben. Und ja, wer Paulus so ein bisschen kennt, Paulus antwortet. Und das meistens sehr ausführlich, aber manchmal auch nicht auf den ersten Blick so ganz klar. Und als ich den Text gelesen habe und ich mit dem Arne drüber gesprochen habe, haben wir manchmal geschmunzelt. Wir haben manchmal gedacht, ey, was haut der da einfach so raus? Ich habe mir gedacht, versuch's mal so ein bisschen mit vorzubereiten. Valentinstag wäre ja nun mal die Einladung gewesen für Ehe und Familie und Paare und wie auch immer. Und ich habe gedacht, jetzt holst du mal, nee, wäre das eigentlich richtig, den Gegenpart zu holen? Nee, ne? Da muss... Sag mal. Oh, du hast nichts. Was dumm von mir. Du sollst bekommen. Astrid.
Ich bin die Astrid Lindner. Ich bin heute hier, weil ich Single bin. Und weil ich nicht ein Gegenpart bin oder eine Gegnerin von Ehe und Familie, sondern weil ich einfach Single bin, weil es sich so ergeben hat oder weil Gott mich so gelenkt hat, was weiß ich. Aber ich bin auch hier, um deutlich zu machen, Singles sind keine Restposten, die sind auch keine Probleme. Hört man ja manchmal, wir sind Einzelstücke von Gott geliebt, aber wir haben auch die Verheißung, dass es auch für uns nicht gut ist, allein zu sein. Und deshalb gibt es ein christliches Single-Netzwerk, keine Partnerschaftsvermittlung, sondern ein Netzwerk, wo es um Gemeinschaft geht, um mehr verbindliches gemeinsames Leben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich da auch mal Leute kennenlerne und auch mal Paare bilden. Es gab auch schon Hochzeiten. Wir feiern dann gerne mit. Aber es ist wichtig, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und das gilt für Singles, für junge Singles, für alte Singles, für wieder Singles, für mal Verheiratete, für immer noch Wartende. Aber dass das Leben nicht eine Wartebank ist, sondern erfüllt sein kann. Jesus hat uns die Fülle versprochen. Das gilt auch für uns. Aber es ist einfacher, wenn ich Leute im Blick habe, die ich mal kurz ansprechen kann, wenn ich Hilfe brauche. Oder praktisches Beispiel, ich war gestern mit 7 Singles wandern, ganz spontan. Freitagabend kam die WhatsApp, ich wäre niemals gestern freiwillig alleine 12 Kilometer gelaufen. Never. Aber in Gemeinschaft und mit dem Impuls, du, ich kenne den Weg, ich brauchst nur mitzugehen, da hake ich mich gerne ein. Wir können uns gegenseitig ermutigen, korrigieren. Wir haben viel Freude miteinander. Es lohnt sich. Man braucht nicht im Selbstmitleid alleine zu Hause sitzen zu bleiben. Wer mehr wissen möchte, es gibt Single, Solo und Co. hier im Ruhrgebiet. Wir waren auch schon zu Gast hier in der Gemeinde. Es gibt auch Singles in dieser Gemeinde. Ich habe mich total gefreut. Ich wusste, heute Morgen kannst du in den Gottesdienst gehen. Du fährst da alleine hin. Du sitzt aber nicht alleine, sondern du sitzt sogar bei Leuten, die du kennst. Und das in einer fremden Gemeinde. Ist das nicht toll?
Habe ich gemerkt, weil vorhin, ich sage einfach Astrid, weil wir kennen uns ja schon so lange, ne? Habe ich gesagt, Astrid, du kannst doch zu mir hinkommen oder zur Biene drüben, sitzt nicht so alleine, so typisch Single-Denken wieder, ne? Nee, sagt sie, ich warte hier schon und ich komme gleich und kam dann nochmal zu mir rüber. Jetzt sitze ich aber da, ne, falls du mich suchst. Ist das so ein Merkmal von Single-Sein, dass Singles sich organisieren?
Also Singles sind ja natürlich ganz unterschiedlich. Es gibt gut organisierte und wenig organisierte. Aber wer, ne? Wir sind bunt, so wie andere auch. Aber natürlich gehört ein bisschen mehr dazu, weil ich muss halt alles alleine machen. Ich kann nicht sagen, ach ja klar, um Versicherung und so kümmert sich ja immer mein Partner. Nee, muss ich mich schon selber kümmern. Aber ich kann auch da andere Singles ansprechen und sagen, Mann, das liegt mir nicht, hast du eine Ahnung? Oder eben, wenn ich weiß, mir fällt es vielleicht nicht so leicht, in einer fremden Gemeinde alleine zu sitzen und ich möchte vielleicht nicht unbedingt wieder so mich dranhängen und ja, Tom, es ist nett, dass ich neben dir sitzen darf und ja, Biene, ich freue mich. Sondern ich kann auch sagen, nee, es ist okay. Ich komme einfach in die Gemeinde und ich treffe dann sogar noch andere, die ich auch kenne.
Ja, ich habe was gelernt. ich möchte trotzdem, du sprichst so ganz ehrlich und locker über diese Sache und das finde ich richtig, richtig super gut. Ich möchte dir trotzdem noch eine so eine vielleicht persönliche Frage stellen. Vielleicht auch etwas, was ihr hört in eurer Arbeit bei Solo und Co. Was nervt euch eigentlich als Single in einer Gemeinde? Gibt es da was überhaupt?
Es kommt natürlich auf die Gemeinden drauf an und auch da, wir sind in ganz verschiedenen Gemeinden. Ich persönlich habe das noch nicht so erlebt, aber ich höre ganz viele Singles, die auch so die Schwierigkeit haben, dass andere immer denken, wir hätten ja alle Zeit der Welt, weil wir haben ja keine Familie. Also auch unser Tag hat nur 24 Stunden und für uns ist es oft aufwendiger, alles zu organisieren, von Einkaufen, Essen, Müll runterbringen, sauber machen und ich muss mich immer verabreden, wenn ich Kontakte haben will. Da entsteht nicht, ach, lass uns heute Abend spontan mal einmal um den Block gehen. Das ist bei uns mit, ich muss irgendjemanden anrufen, WhatsApp schreiben, wie auch immer. Wie gesagt, das ist manchmal in den Gemeinden das Problem. Ich habe es früher, als ich noch jünger war, auch erlebt, dass man mich mit so einem mitleidigen Blick anguckte und dann sehr gut gemeint mich immer gezielt mit einzelnen Männern zum Essen eingeladen hat, wo so sehr deutlich wurde, es ist ja gut, also auch in Gemeinschaft zu bringen, mich mit anderen in Kontakt zu bringen, das ist total hilfreich. Aber wenn dann so ganz deutlich wird, oh, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir die Astrid noch unter die Haube kriegen, Also ich hätte mich gefreut, wenn es geklappt hätte. Ich bin ein klassischer Single, ein Unfreiwilliger. Ich habe mir es immer anders vorgestellt. Aber ich weiß, dass Gott mich trotzdem liebt und dass ich vollständig bin. Und wenn ich verkuppelt in irgendeine komische Geschichte reingerate, die nicht von Gott gesegnet ist, hilft es auch nur zur Hälfte. Ansonsten einfach, ich finde in Gemeinden immer ganz wichtig, dass wir uns miteinander, aufeinander, gegenseitiges geben und nehmen. Valentinstag wäre für mich so ein praktisches Beispiel gewesen. Ich fand die Idee super, als Tom mir sagte, ja, bei uns in der Gemeinde, da ist auch so ein Abend, finde ich schön für Paare. Und das wäre ideal gewesen, wenn dann Singles zum Beispiel gesagt hätten, okay, ich passe auf eure Kinder auf. Das kann man mal machen. Aber Singles freuen sich auch, wenn wir mal vielleicht nach der Gemeinde zum Mittagessen eingeladen werden. Essen in Gemeinschaft ist schöner.
Heiligung, Heiligung praktisch, Liebe und Verantwortung. Ich glaube, wir sind mitten im Thema drin. Und ich danke dir einfach ja, für deine ehrliche, offene, schöne Art und Weise, wie du uns in dein Denken und in das Denken und in die Arbeit von Solo und Co. mit hineingenommen wird, hast. Du bist nachher noch da, man darf dich ansprechen, das weiß ich. Und da braucht er auch keine Scheu haben, stellt Fragen. Du musst nicht auf alles antworten, aber du wirst auf vieles antworten, das weiß ich. Ganz herzlichen Dank euch, gerne. Gottes Segen für eure Arbeit. Bevor wir zur Predigt kommen, singen wir noch ein Lied. Wenn ihr möchtet, ihr habt so lange gesessen, dürft ihr ruhig auch dazu aufstehen.
Zeichen deiner Liebe. Das Thema der Heiligung befasst uns in diesem Jahr, auf jeden Fall in dem ersten Halbjahr, habe ich dazu ja eine Predigtreihe vorbereitet. Und in den vergangenen Predigten habe ich etwas Grundsätzliches dazu gesagt, was die Bibel unter Heiligung überhaupt versteht. Und heute soll es deswegen nochmal um einen ganz praktischen Aspekt gehen, nämlich um den der Liebe und Verantwortung und was sich damit verbindet, haben wir eben schon zum Teil gehört. Verantwortung vor Gott und Menschen, mein erster Gedanke. Gottes Wertvollstes sind ihm die Menschen. Wenn man die Bibel liest, wird einem das sehr bald klar. Gottes Wertvollste sind ihm die Menschen. Deswegen hat er diese herrliche Schöpfung ins Leben gerufen und deswegen dürfen wir auf diesem wunderbaren Planeten zusammen sein. Und wir sind hier eben nicht nur alleine unterwegs, sondern gemeinsam unterwegs. Gottes Wertvollste sind ihm die Menschen. Und deshalb spricht er uns als Menschen an. Und das tut er durch die Bibel, das tut er durch sein Wort. Und wir sollen wissen, was ihm wichtig ist. Und wenn Gott uns so anspricht und wenn er dich anspricht, dann erwartet er, dass wir ihm eine Antwort geben. Das tut man ja auch so unter Menschen. Wenn man angesprochen wird, ist es zumindest höflich, irgendwie darauf zu reagieren und sich nicht einfach umzudrehen und wegzugehen. Wenn also Gott uns anspricht durch sein Wort, dann geht es ihm darum, dass wir ihm antworten. Und entsprechend beschreibt die Bibel Ungehorsam als etwas ganz Einfaches, nämlich wir können sagen, Ungehorsam besteht darin, Gott die Antwort auf das, was ihm für uns wichtig ist, ihm darauf die Antwort zu verweigern. Das ist Ungehorsam. Wenn wir in der Bibel von Ungehorsam seines Volkes lesen, dann meint das immer das, nämlich, dass sie auf Gottes Anruf nicht antworten oder ihr Eigending machen, nicht hören wollen. Anders gesagt, ein Leben in der Heiligung ist ein Leben im Dialog mit Jesus. Ein Leben der Heiligung ist ein Leben im Dialog mit Jesus. Und Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir in der Bibel lesen und wesentliche Grundvoraussetzung ist dafür das Gebet, von dem wir und seine Bedeutung heute Morgen auch schon hörten. Grundvoraussetzung der Heiligung also das Lesen der Bibel und das Gebet. Und dennoch oder dabei lässt sich dann doch beobachten, dass Christen zu unterschiedlichen Ergebnissen und zu unterschiedlichen Schlüssen finden. Die Antworten, die wir Gott geben, fallen unterschiedlich aus. Lasst uns dabei zweierlei bedenken. Erstens, gleich was du antwortest, auch gleich was du auf dem Predigttext, den wir uns nachher genauer anschauen, antwortest, gleich was du antwortest, mach dir bewusst, dass du es dabei mit Gott zu tun hast. Jede Entscheidung, die du triffst, ist eine Antwort vor Gott ausgesprochen und an Jesus gerichtet. Und zweitens, alle Gebote Gottes basieren auf Werten, die Gott für seine Mitmenschen, ihn zu gut, uns genannt hat. Von den übergeordneten Werten leiten sich dann nachgeordnete Normen ab. Das ist absolut sinnvoll. Denn Gott hat nicht für alle und jede unserer Fragen eine Weisung in die Bibel hineingeschrieben. Das ist ganz spannend, wenn man den Korintherbrief liest, dass die Leute, die Korinther, Paulus viele Fragen stellen und er sagt, ich antworte auf diese Frage, ich antworte auf jene Frage und auf solche. Wir haben auch jede Menge Fragen, aber längst nicht auf jede Antwort finden wir nun einen Text in der Bibel. Also wie wollen wir unsere Energie in Zukunft sichern? Wollen wir das mit Atomkraft gestalten oder mit Sonnenenergie oder durch Kohle? Ihr merkt, jede Menge Fragen und in der Bibel steht nun gar nicht zu Atomkraftwerken. Auch nicht zur Kohlenenergie. Wie ist das denn mit dem Straßenverkehr? Wie ist das denn mit Empfängnisverhütung? Wie ist das denn mit, hast du nicht gesehen? Viele, viele Fragen, die wir heute bewegen, stehen in der Bibel nicht. Zum Beispiel auch so eine ganz wichtige Frage nicht, haben wir auch eine Verantwortung für das Ende des Lebens und nicht nur für die ständige Fortsetzung des Lebens? Also das große Thema des selbstbestimmten Lebens. Von übergeordneten Werten leiten sich nachgeordnete Normen ab. Das ist sinnvoll, weil Gott eben nicht für alle unsere Fragen je eine Weisung in die Bibel geschrieben hat. Und wo unter uns unterschiedliche Überzeugungen in der Diskussion um Normen auftauchen, müssen wir eine Klärung durch Bezug auf den jeweils zugrunde liegenden Wert finden. Paulus hat das so gemacht und ganz besonders auffällig in den Kapiteln des ersten Korintherbriefes, wo es um die Frage der Ehe, der Ehelosigkeit und der Sexualität geht. Und ich habe euch einige der entsprechenden Formulierungen auf dem Zettel abgedruckt. Da schreibt der Paulus in 1. Korinther 7, der zweite Text, die Verse 7 und 8. Er schreibt, was den zeitweisen Verzicht angeht, nämlich des Geschlechtsverkehrs in der Ehe, so sage ich euch das als ein Zugeständnis, nicht als eine verbindende Vorschrift. Allerdings wäre es mir lieber, wenn alle ehelos lebten, so wie ich. Den Unverheirateten und den Verwitweten sage ich, es ist am besten, wenn sie meinem Vorbild folgen und allein bleiben. Für die Verheirateten dagegen habe ich eine verbindliche Vorschrift. Sie stammt nicht von mir, sondern von Christus, dem Herrn. Im Übrigen sage ich nicht der Herr. Grundsätzlich sollen alle sich nach dem Maß richten, das der Herr ihnen zugeteilt hat. Diese Anweisung gebe ich in allen Gemeinden. Wie sollen sich nun aber die unverheirateten jungen Leute verhalten? Ich habe dafür keine Anweisung des Herrn, doch sage ich euch meine Meinung. Ich möchte, dass ihr frei seid von falschen Sorgen. Ich sage das nicht, um euch zu bevormunden, sondern weil ich euch helfen will. Wenn man also die Bibel und diese Texte im Zusammenhang liest, dann wird sehr deutlich, wie differenziert Paulus hier spricht, wie seelsorgerlich intensiv er denkt und mit den Menschen in Korinth umgeht und mit ihren Fragen. Es geht ihm nicht um das Durchdrücken bestimmter Normen, sondern seine Seelsorge argumentiert, sie wirbt, sie bringt sich persönlich mit ein. Paulus sagt oft, ich sehe das so, meine Meinung. Er differenziert. Ich weiß, dass mit dem Differenzieren und auch mit dem seelsorgerlichen Differenzieren, das ist nicht jedermanns Ding. Und manchmal finden wir das richtig lästig. Es wäre uns viel lieber, man sagt also, tock, 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 so ist es. Aber so macht es Paulus nicht, ihr Lieben. Und deswegen geht es für uns darum, seinem Vorbild auch in der Weise, wie wir miteinander reden und umgehen, zu folgen. Ich möchte euch was fragen. Wer von euch kennt die europäische Norm EN13402? Das ist erstaunlich. weil ihr sie alle am Leib tragt, die europäische Norm EN 13402, denn diese Norm vereinheitlicht die Angaben der Konfektionsgröße für Männer und Frauen. Dort wird genau beschrieben, wie und was zu messen ist, um die passende Größe deiner Kleidung zu ermitteln. Und ihr lieben Männer, ich habe das nachgelesen, Bauch einziehen ist verboten. In dieser Norm wird genau beschrieben, wo du wie was zu messen hast und dann passen die Klamotten. Und die Idee in Deutschland dazu hatte Enne Burda in den Jahren des deutschen Wirtschaftswunders. Ihr Anliegen war es, ihr Wert also war es, modische Kleidung für alle Frauen erschwinglich und passgenau anzubieten. Das gab es bis dahin nicht. Da liefen alle irgendwelche in Standardklamotten rum. Und bei manchem saßen die furchtbar eng, wie in so einer Wurst, fühlte man sich da drin. Und andere, da schlabberte das nur um den Körper herum. Da lag es ja nah, eine Norm zu erstellen für verschiedene Körpertypen und Größen. Und diesem Anliegen, diesem ihren Wert folgend, bedurfte es bestimmter Normen und Kleidergrößen. Und ganz ähnlich geht also Paulus vor. Vom Wert leitet er Normen ab. Er orientiert sich an dem, was Gott das Wertvollste ist. Und das sind Menschen. Wir sollen wissen und danach leben, was Gott das Wichtigste ist. Das ist der leitende Wert. Aber weil wir nicht alle gleich sind, weil wir in unterschiedlichen Lebenssituationen, Lebensverhältnissen und Herausforderungen stehen, ist Differenzierung für Paulus im Umgang mit Gottes Kindern zumutbar. Es ist für ihn notwendig und es ist für ihn Ausdruck der Verantwortung. Antworten, ihr Lieben, von der Stange gegeben, helfen nicht. Nicht in der Kleidungsbranche, und nicht bei Fragen der Ehe, der Ehelosigkeit und der Sexualität. Wir müssen auf die wertbasierten Gebote Gottes achten, von denen sich nachgeordnete Normen dann ableiten. Das ist sinnvoll. Und der Wert, um den es in unserem Predigttext geht, ist Liebe aus Verantwortung. Nicht abgedruckt habe ich euch den Text aus 1. Korinther 6. Da geht es in diesem Kapitel, Kapitel 6, geht es um die Frage, ob sich die Christen in der korinthischen Gemeinde mit Prostituierten einlassen sollten, ja oder nein. Immerhin bemerkenswert, dass diese Frage dem Apostel gestellt wird. Und Paulus positioniert sich an dieser Stelle ganz klar und spricht ein Verbot aus. Der dabei zur Diskussion stehende Wert ist die unbedingte, positive, personale Zugehörigkeit in der Liebe. Mein Kollege Rolf Zürus hat ja erst kürzlich über Treue hier gepredigt, über dieses wichtige Thema von Ehe. Und genau dieser Wert steht auch hier im Hintergrund, nämlich die unbedingt positive, personale Zugehörigkeit in der Liebe. Dieser Wert gilt gleichermaßen hinsichtlich der Beziehung zu Christus, sagt Paulus, wie dieser Wert auch gültig ist in der sexuellen Beziehung von Menschen. Wollen die verheirateten oder unverheirateten Gemeindeglieder in Korinth die Prostituierte aufsuchen, mit dem Sex ihre lebensweltlich innige Verbindung mit der Hure darstellen oder wegen mir auch mit dem Callboy, dem Stricher oder dem Gigolo demonstrieren? Ist das ihr Ding? Wollen die damit sagen, wir gehen zusammen ins Bett und also super, wir gehören für ein Leben zusammen? Wollten die Korinther das sagen? Ganz sicher nicht. Ihre Idee war eine völlig andere. Sie sagten, das ist doch nur der Body. Was wir da machen, die Sexualität ist einfach nur körperliches Vergnügen, aber das hat mit meinem Wesenskern, mit meinem Menschsein, mit meiner Seele und vor allem mit meinem geistlichen Leben, mit meiner Heiligung überhaupt nichts zu tun. Und dem widerspricht Paulus. In dem 6. Kapitel macht er deutlich, ihr könnt Leib und Seele nicht voneinander trennen. Das ist eine Illusion. Denn Sexualität betrifft den ganzen Menschen. Macht, so fragen wir heute manchmal, gemeinsamer Sex schon eher aus? Müssen wir also sagen, wenn zwei miteinander schlafen, das war's, das war die Ehe, vollzogen? Keineswegs, sagt Paulus. Denn das Entscheidende, der Blick auf den ganzen Menschen in der Verantwortung für diesen Menschen, vollzieht sich genau da eben nicht. Intimität, sagt Paulus, ist Ausdruck personaler Verbindlichkeit. Und das steht, und den Vers habe ich euch mitgebracht, 1. Korinther 6,12 steht ganz oben, ihr sagt, also Paulus, wir finden ihn wieder in der Diskussion mit den Korinthern, ihr sagt, mir ist alles erlaubt, also ich darf ins Bordell gehen. Mag sein. Hoppla, denke ich. Aber nicht alles ist gut für euch. Alles ist mir erlaubt, aber das darf nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere. Die Trennung von Leib und Seele ist unmöglich. Und dieses Prinzip, sagt Paulus, steht nicht zur Disposition. Das ist ein Wert Gottes für den Menschen gegeben. Und dieser Wert gilt für Unverheiratete ebenso wie für Verheiratete. Was die Bibel als Unzucht bezeichnet, bezieht den Sexualpartner nicht als ganzen Menschen mit ein, also nicht in der Verantwortung für seine geistliche, seine materielle, seine körperliche und seelische Unversehrtheit. Und nur wo dies gelebt wird, da ist Partnerschaft verantwortlich gelebt. Nur da ist Gott verstanden in dem, was er für uns am Herzen liegt. In der korinthischen Gemeinde gab es neben der libertinistischen Strömung, von der wir gerade hörten, also Prostitution, in der korinthischen Gemeinde gab es neben dieser libertinistischen Strömung, die sagte, Körper kann man völlig vom Leib trennen, spielt keine Rolle. Sex mit jedem ist erlaubt, weil geht ja gar nicht ums Wesentliche. Nein, sagt Paulus. Aber es gibt in Korinth auch noch eine ganz andere Strömung, das ist total spannend, nämlich es gibt eine ganz asketische Strömung, das genaue Gegenteil von dem, was die anderen in derselben Gemeinde sagen. Und das finden wir in unserem Text, Kapitel 7, Vers 1. Nun aber schreibt Paulus zu dem, was ihr geschrieben habt. Ihr sagt, das Beste ist es, wenn ein Mann überhaupt keine Frau berührt. Der Textzusammenhang macht deutlich, dass es ein Wort gesprochen an Ehepaare. Und da gibt es nun Asketen, die sagen, wenn man mit Jesus leben will und mit ihm unterwegs sein will, dann ist es am besten, wenn man überhaupt keine Frau berührt. Und es liegt auf der Hand, dass diese Einstellung in der Ehe große Schwierigkeiten verursacht. Und deswegen antwortet Paulus dann Vers 2 bis 7, ich dagegen sage euch, damit ihr nicht der Unzucht verfallt, soll jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Der Mann soll der Frau die eheliche Pflicht leisten und ebenso die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Ebenso wenig verfügt der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht. Höchstens, wenn ihr euch einig werdet, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch dem Gebet zu widmen. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst verführt euch der Satan, weil ihr ja doch nicht enthaltsam leben könnt. Paulus sagt, das mit der Askese als Ideal, das funktioniert nicht. Wenn ihr in der Ehe steht, dann ist es Ja, er sagt es, ist es eine Pflicht, auch sexuellen Umgang miteinander zu haben. Und wenn man das liest, dann ist man zunächst einmal baff. Sexualität in der Ehe als eheliche Pflicht. Als Ehepflicht zu bezeichnen, das ist nicht gerade das, was man sich unter froher, unbeschwerter Partnerschaft vorstellt, oder? Aber der Wert, um den es hier geht, der wird sogleich sichtbar. Wenn Leib und Seele nicht voneinander zu trennen sind, wie Paulus das in Kapitel 6 ausgeführt hat, dann gilt dieser Wert ebenso in Kapitel 7. Dann gilt dieser Wert für Singles, für Unverheiratete wie für Verheiratete. Sexualität ist angemessen im beiderseitigen, gegenseitigen Verständnis der Zusammengehörigkeit. Eine Ausgrenzung des Ehepartners durch grundsätzliche Verweigerung der sexuellen Nähe widerspricht der Verantwortung, die man aus Liebe füreinander eingegangen ist. Das Ideal der Enthaltsamkeit, und sei sie auch religiös motiviert, zerstört diese Einheit auf Kosten des Partners. Nochmal Vers 5, entzieht euch einander nicht. Wenn ihr euch einig werdet, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, ist das okay. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen. Hier geht es also um Verantwortung aus Liebe. Die Liebe, die Gott als Wert für jeden Menschen bestimmt hat. Diese Liebe sieht den ganzen Menschen. Und das zu verstehen ist wichtig, ob du verheiratet bist oder nicht. Denn auch ohne Partnerschaft lieben Menschen ja. Liebe ist doch weit mehr als Sexualität. Ist ja schon fast grotesk, dass man das beschreiben muss, dass auch Menschen ohne Partnerschaft lieben und dass dieses Grundbedürfnis in einem jeden Menschen lebt. Und auch wo Sexualität in Ehen, zum Beispiel wegen Krankheit, nicht gelebt werden kann, lieben Menschen. Und auf diese Frage, die ich für eine sehr wesentliche halte, geht Paulus in seinem Brief nicht ein. Die ist offensichtlich gar nicht gestellt worden. Wie können wir das denn machen, wenn wir einer der Partner erkrankt ist, aus welchen Gründen auch immer, und wir nicht mehr miteinander schlafen können? Wie sollen wir damit umgehen? Diese Frage wird nicht gestellt, Paulus gibt darauf keine Antwort, und wir müssen nun vom grundlegenden Wert her eine Antwort finden. Meine Antwort ist, auch ohne Partnerschaft lieben Menschen, und auch wo Sexualität aus verschiedensten Gründen in der Ehe nicht mehr gelebt werden kann, lieben diese Menschen doch, und ist der Wert der Liebe dennoch vorhanden. Eine Liebe, die sich ausdrückt in der Versorgung für den kranken Partner beispielsweise. Eine Liebe, die sich ausdrückt in dem Verständnis für die Bedürfnisse des Partners, der aus welchen Gründen auch immer zur sexuellen Gemeinschaft nicht mehr in der Lage ist. Immer argumentiert Paulus grundsätzlich vom Wert der Liebe her, den Gott für seine Menschen vorgesehen hat. Auf diesen Willen Gottes sind wir aufgefordert zu antworten. Auf diesen Willen Gottes gilt es zu antworten. Das ist unsere Verantwortung aus Liebe. Unabhängig davon, ob jemand verheiratet ist oder eben unverheiratet. Liebe ist die Fähigkeit, den ganzen Mitmenschen im Blick zu haben, und zwar in seinen geistlichen Bedürfnissen, in seinen leiblichen Bedürfnissen, in seinen materiellen, seelischen und sexuellen Bedürfnissen. Single, die sich nicht enthalten können, sagt Paulus, sie sollen heiraten, haben wir eben gelesen. Aber ihr Lieben, auch das klingt ähnlich wie die eheliche Pflicht zunächst wie eine Zumutung. Denn es, also Paulus sagt, wer sich nicht enthalten kann, der soll heiraten. Aber es ist ja keineswegs so einfach oder sogar selbstverständlich, einen passenden Partner zu finden. Und so ist man ein wenig überrascht, wie Paulus so das dahin wirft. Wenn du dich nicht enthalten kannst, dann heirate halt. Naja, muss man erst mal einen finden, ne? Aber das war offensichtlich auch nicht die Frage, die im Hintergrund stand der korinthischen Gemeinde. Und beachten wir in dem Zusammenhang dieser Aussage, im Hintergrund steht das asketische Ideal, das Paulus zurückweist. Er nimmt die Menschen sehr ernst und er sagt, vergisst mal die Nummer mit der Askese und der sexuellen Enthaltsamkeit, wenn es dir als Gabe nicht gegeben ist, ist das ein Thema für dich. Paulus verweist die Sexualität in den Bereich der Ehe. Aber auch hier steht nicht die Norm im Vordergrund. Es ist eine furchtbare Reduzierung des Menschen, wenn wir Christen, tun sich hier leider häufig sehr unrühmlich hervor, wenn wir Ehelosigkeit in der Gemeinde als ein Manko betrachten. Astrid hat uns eben schon darauf hingewiesen. Ihr Lieben, das ist absolut nicht in der Liebe. Es ist eine furchtbare Reduzierung, wenn man Menschen sagt, verheiratet oder nicht, ohne Sex ist dein ganzes Leben irgendwie nicht richtig. Was für ein Wahnsinn, antwortet darauf Paulus. Als fehle da, wo Menschen keine sexuelle Gemeinschaft haben, das Entscheidende zum Glücklichsein. Es mag ja sein, dass uns das unsere Gesellschaft ständig suggeriert. Aber von Gottes Werten her und von der Bibel her müssen wir das zurückweisen. Nein. Aber wir wissen auch, dass die Realität unseres Lebens vielschichtig ist. Vielschichtig nämlich, weil ich mit Menschen spreche, die sind verheiratet und dem einen und anderen entgeht dann schon noch der Seufzer, alleine wäre ja leichter. Und ich spreche mit anderen Menschen, die sind allein und die sagen, oh, wie klasse wäre das, verheiratet zu sein. Allein ist so schwierig. Manchmal denke ich, es liegt immer an dem Senffass, in dem wir gerade stecken. Die einen sehen sich nach diesem und die anderen wieder nach jenem. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ob Single oder verheiratet, Probleme gibt es überall. Und Herausforderungen der Liebe gibt es überall. Worum es Paulus und worum es Gott wirklich geht, ist die wechselseitige Verantwortung für Leib und Seele, die wir im Miteinander haben, sei es als Single oder als Verheiratete. So wenig wie Paulus im Verheiratetsein das Heil sieht, sieht er es im Unverheiratetbleiben. Aus seiner persönlichen Meinung macht er jedoch keinen Hehl. Allerdings schreibt er, mir wäre es lieber, wenn ihr alle ehelos leben würdet. Den Unverheirateten und den Verwitweten sage ich, es ist am besten, wenn sie meinem Vorbild folgen und allein bleiben. Wir können doch wirklich mal darüber nachdenken, ob das nicht tatsächlich auch ein Ideal sein kann, etwas sehr Wertvolles und Positives in unserer christlichen Gemeinschaft. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir damit abwertend umgehen, weil Ehe so wichtig ist und weil Sexualität so furchtbar wichtig ist und weil Partnerschaft so furchtbar wichtig ist und weil Kinder und Familie so unendlich wichtig sind. Das ist wichtig, aber doch nicht allein selig machend. Und deswegen lese ich diese Verse als ein Ausrufezeichen, dass man auch ganz anders über dieses Thema denken kann, so wie Paulus das eben tut. Fassen wir zusammen. Verantwortlicher Umgang im menschlichen Miteinander ist der Wert, der Gott am Herzen liegt. Die Ausführung des Paulus bezieht sich auf Fragen, die sich Paare und Unverheiratete stellen und an ihn richten. Das ist der Zusammenhang von 1. Korinther 6 bis 8. Im Kern lehnt Paulus dabei eine dreifache Reduzierung des Menschen ab. Die erste Reduzierung des Mitmenschen ist es zu sagen, die Ehe ist nur dafür dazu da, Unzucht zu vermeiden. Das wäre wirklich sehr traurig. Die zweite Reduzierung des Mitmenschen ist es zu sagen, wo Sex ist, da ist sofort auch Ehe. Wenn zwei miteinander geschlafen haben, müssen sie heiraten. Keineswegs. Die dritte Reduzierung des Mitmenschen ist es zu sagen, ledig sein ist schlechter als verheiratet zu sein. Alle drei Reduzierungen sind unzutreffende Normierungen. Gott aber will, dass wir ihm antworten, dass wir ihm eine Antwort geben, eine verantwortete Antwort auf den Wert der Liebe. Und die zu suchen, darin konkretisiert sich für dich und mich, ob ledig oder verheiratet, praktische Heiligung. Amen.
Die Frage, ob Ehelosigkeit ein Mangel ist oder ob Kinderlosigkeit ein Mangel ist, ist eine Band ohne Schlagzeug auch ein Mangel? Ihr lacht, wir stellen uns die Frage schon. Und in dieser unfreiwilligen Vollkommenheit ist es uns wichtig, das Senfglas, in dem wir gerade stecken, ehrlich zu dem zu gehen, der uns da raushelfen kann. Ob in einer Ehe, ob mit Kindern, Familie, ob ohne. Uns ist wichtig, dass wir euch mit hineinnehmen, ehrlich vor den Gott zu gehen, der uns geschaffen hat, der uns in der Hand hat. Ob du dabei stehst, ob du sitzt, ob du kniest, ob du betest, ob du mitsingst. Komm mit hinein und bete den an, der unser großer Gott ist. Thank you.
the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is
Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war, die die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. Verstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst. Ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegst. Die Liebe des Retters hat
altogether wonderful to me. Unendlich heilig und doch in dieser Welt unendlich groß und doch in meinem Herzen unglaublich unendlich und ich lauf zu dir.
Ich danke dir, dass du erreichbar bist. Und ich danke dir, dass wir zu dich kommen dürfen und unser Vertrauen auf dich legen dürfen. Ich danke dir, dass wir hier stehen dürfen und deinen Namen feiern dürfen, dass wir dich loben dürfen, Herr. Und ich danke dir, dass wir glauben dürfen.
Thank you.
ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt, Jesus mein Retter. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod.
Mit Dankbarkeit schenkst mir meine Liebe. danke ich dir. Du füllst mich mit Dankbarkeit, schenkst mir meine Lebenszeit. Vater im Himmel, für alles danke ich dir. Du füllst mich mit Dankbarkeit, du machst meine Seele. Mit Dankbarkeit schenkst mir meine Lebenszeit, Vater im Himmel, für alles danke ich dir.
Amen.
Ja, du erfüllst mich mit Dankbarkeit. Zum Ende des Gottesdienstes, ja, ist das manchmal so, oder ich hoffe, dass es so ist, dass wir einfach dankbar sind für das, was wir gehört haben, wo wir Gott vielleicht erfahren haben, wo wir einen neuen Gedanken bekommen haben, einen neuen Impuls, wo wir Veränderung auch von unserem Denken bekommen haben. Freue mich, wenn das so bei euch ist, wenn ihr das so jetzt erfahren habt. Aber manchmal ist es auch so, da haben wir mehr Zweifel als Klarheit. Manchmal kommen Dinge hoch, ja, wo ich gar nicht weiß, so richtig mit umzugehen. Und weil wir das wissen, dass das so ist, möchten wir euch einfach immer wieder auch jeden Sonntag die Möglichkeit geben, mit Mitarbeitern unserer Gemeinde darüber zu reden, vielleicht einfach auch nur darüber zu beten, im Gespräch zu bleiben. Und deswegen werden gleich hier links neben mir Menschen sitzen, die dürft ihr gerne ansprechen. Geht einfach hin, redet, betet. Wir haben aber auch die Möglichkeit, nachher draußen noch bei Kaffee und Tee und Kekse, habe ich auch gesehen, noch gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Menschen unserer Gemeindeleitung werden dort an irgendeinem Stehtisch stehen und Rede und Antwort stehen. Ihr dürft alles Mögliche fragen. Ich weiß nicht, ob ihr zu allem Möglichen noch Antworten bekommt, aber sprecht sie doch einfach an, was euch auf dem Herzen liegt. Ich warte auch auf die Mitarbeiter. Ich danke Astrid Lindner noch mal ganz herzlich für dein Interview, für dein Erzählen, nicht nur von Solo und Co., sondern auch deine Gedanken, dein Empfinden, ganz persönlich. Herzlichen Dank dafür. Bitte euch einmal aufzustehen. Ich möchte euch noch einen Vers mitgeben und den Segen zusprechen. Und zwar den Vers, den ich euch mitgeben möchte, der steht im 2. Timotheus 1, Vers 6. Lasst Gottes Gabe voll in euch wirksam sein. Denn der Geist, den Gott euch gegeben hat, macht euch nicht zaghaft, sondern erfüllt euch mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und so bitte ich Gott, dass du uns segnest auf unseren Wegen, bei unserem Tun, bei unserem Denken. Im Namen des Vaters bitte ich deinen Segen für uns. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Genießt die Sonne. Und macht sonst schöne Dinge und seid lieb zueinander.